Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Deutschland zu neuer Stärke führen. Kanzlerin Merkels Vision der schwarz-gelben Koalition. Die Rede und die Analyse. Den Impfstoff nicht verfallen lassen. Der Hausarzt und die logistischen Herausforderungen mit der Schweinegrippeimpfung. Ein Augenzeugenbericht. Nicht leichtfertig Hypotheken vergeben. Die Warnung der Schweizerischen Nationalbank an die Banken. Und Mensch und Maschine. Wie lassen sie sich verbinden für ein bequemeres Leben? Und wollen wir das überhaupt? Über konkrete Produkte und Wunschträume der Telekombranche sprechen wir im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Roger Brendling.
In Deutschland hat Bundeskanzlerin Merkel die erste Regierungserklärung seit ihrer Wiederwahl abgegeben. Das wichtigste Ziel der neuen Regierung sei die Überwindung der Wirtschaftskrise, sagte Merkel vor dem Parlament. Deutschland stehe vor einer Bewährungsprobe wie seit der Wiedervereinigung vor knapp 20 Jahren nicht mehr. Erneut kritisierte Merkel den Entscheid des amerikanischen Autobauers General Motors, seine deutsche Tochter Opel doch nicht zu verkaufen. Deutschland sei nicht bereit, die Hauptlast der Opel-Sanierung zu tragen. Die ehemalige Regierungspartnerin, die SPD, sprach nach Merkels Rede von einem Fehlstart der neuen Regierung. Die Schweizerische Nationalbank warnt die Banken davor, leichtfertig Hypotheken zu vergeben. Am Immobilienkongress in Zürich sagte Thomas Jordan, Mitglied des Direktoriums der Nationalbank, die aktuelle Tiefzinspolitik der Nationalbank berge Risiken. Dennoch seien die tiefen Zinsen bei der Vergabe von Krediten wichtig. Die Nationalbank habe mit ihrer Politik der tiefen Zinsen mitgeholfen, die Rezession in der Schweiz zu mildern. In den Westschweizer Kantonen Genf, Waadt, Jura und Wallis sind die Gebühren der Notare immer noch zu hoch. Sie liegen weit über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt. Das kritisiert der eidgenössische Preisüberwacher Stefan Meyerhans. Er empfiehlt, auf andere Kantone auszuweichen, bei Geschäften, bei denen nicht zwingend ein kantonaler Notar nötig ist. Der Preisüberwacher hatte bereits 2007 die großen kantonalen Unterschiede bei den Notariatsgebühren kritisiert. Der Schweizer Hörgeräteproduzent Sonova, die frühere Phonak, scheint die Krise kaum zu spüren. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2009-2010 steigerte Sonova den Reingewinn deutlich und zwar um mehr als 21% auf 165 Millionen Franken. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten deutlich. Die Billig-Airline Ryanair zieht sich vom Flughafen Basel-Mühlhausen zurück. Wie die irische Fluggesellschaft mitteilt, werden ab dem 2. Dezember sämtliche 6 Verbindungen ab dem Euro-Airport eingestellt. Für ihren Entscheid machte die Fluggesellschaft den Basler Flughafen selbst verantwortlich. Dieser habe sich geweigert, die Flughafengebühren den sinkenden Ticketpreisen anzupassen. Die schweizweite Kampagne des Bundes gegen Schwarzarbeit hat die Bevölkerung erreicht. Es sei gelungen, die Einstellung gegenüber Schwarzarbeit zu beeinflussen, sagt eine Studie im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft, dem SECO. Demnach sind viele Menschen in der Schweiz während der letzten beiden Jahre zur Einsicht gelangt, dass Schwarzarbeit ein schwerwiegendes Vergehen ist und den Arbeitnehmenden und den Sozialversicherungen schadet. Wegen der Wirtschaftskrise befürchtet das SECO nun aber, dass wieder vermehrt schwarz gearbeitet wird. 2 Schiffe der Nord- und der südkoreanischen Armee haben sich an der umstrittenen Grenze im Gelben Meer ein Gefecht geliefert. Die beiden Schiffe hätten aufeinander geschossen, berichten südkoreanische Medien und berufen sich auf Regierungskreise in Seoul. Nordkoreas Armeespitze sprach von einer schweren Provokation und hat Südkorea eine Entschuldigung abverlangt. Vor der Westküste der koreanischen Halbinsel kam es bereits 1999 und 2002 zu Gefechten zwischen den beiden verfeindeten Staaten. Nach seinem Zug über El Salvador hat der Tropensturm Ida die amerikanische Golfküste erreicht. Zwar ist er deutlich schwächer geworden, dennoch wurde die Öl- und Gasförderung verringert. Zudem wurden die Bewohner in den Bundesstaaten Alabama und Florida aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. In El Salvador hatte Ida Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht. Gegen 130 Menschen kamen ums Leben, 60 weitere werden noch vermisst. 10 Monate wurde gebaut, jetzt ist der Abflussstollen beim Grindelwaldner Gletschersee im Berner Oberland größtenteils fertiggestellt. Damit ist auch die Gefahr gebannt, dass sich der See spontan entleeren und ins Lütschinental bis hinunter nach Interlaken überfluten kann. Zur Schneeschmelze nächsten Frühling soll der 2 Kilometer lange künstliche Abfluss in Betrieb genommen werden. Der Bau kostete 15 Millionen Franken. Der frühere FCZ-Fußballer Krešimir Stanić kann bei einer geplanten Präventionskampagne in der Stadt Zürich nicht mehr mitmachen. Stanić hätte vor Schülern auftreten sollen. Das Zürcher Schuldepartement hat ihn nun aber ausgeladen. Nach seinem jüngsten Tempoexzess sei er nicht mehr glaubwürdig. Das Schweizer Fernsehen hatte gestern gemeldet, dass gegen Stanić ein neues Verfahren laufe. Der Ex-FCZ-Spieler hatte bereits vor 3 Jahren in angetrunkenem Zustand einen Raserunfall verursacht. Seither engagierte er sich für die Alkohol- und Raserprävention.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten zu Kanzlerin Merkels Rede, in der sie nicht nur Optimismus verbreitete, sondern auch Kritik. Dann erster Impftag beim Hausarzt, ein Erlebnisbericht. Dritter Besuch beim RAF Wetzikon, wie steht's mit Arbeitslosigkeit und Wirtschaftslage, ein Augenschein. Wege aus der Staatsverschuldung, die EU-Finanzminister strecken die Köpfe zusammen. Sie ist Muslimin und Frauenrechtlerin in Deutschland und sie ist gegen Minarette.
Sie bauen mit diesem Haus eine kleine Welt, wo die Scharia-Gesetze herrschen sollen. Und das sind meistens Männer. Ich bezeichne die Moschee nach wie vor, weil sie eben nicht aufgeklärt ist, als Männerhäuser.
Ein anderer Blick auf die bevorstehende Abstimmung. Und um 13 Uhr ein Gerät in Taschenbuchgröße, mit dem man von jedem Punkt der Welt aus drahtlos in Sekunden für wenig Geld jedes denkbare Buch und jede denkbare Zeitung abrufen kann. Noch ist das erst Wunschdenken, aber vielleicht nicht mehr lange. Um solche Trends, Produkte und deren Sinn geht es im Tagesgespräch. Zuerst aber noch Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.385 Punkten, leicht im Minus von 0,1%. Der Euro wird zu 1.51.13 gehandelt und der Dollar zu 1.00.73. Das Wetter im Norden hat es viele Wolken, lokal fällt auch noch etwas Regen bzw. Schnee ab 700 Metern. In den Alpen gibt es teils längere sonnige Abschnitte bei 6 Grad. Im Süden scheint die Sonne überall bei rund 13 Grad. Morgen Mittwoch gibt es im Norden sonnige Abschnitte, in den Alpen und im Süden scheint die Sonne meistens. Am Donnerstag fällt im Norden je nach Gebiet wieder Regen, im Süden ist es nur noch teilweise sonnig. Die Temperatur erreicht 8 Grad im Norden und 12 im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.08.30 Uhr. In der Westschweiz ist die A12 Richtung Vevey zwischen Châtel-Saint-Denis und der Verzweigung Laver bis voraussichtlich 14 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.
Nach den Feiern zum Mauerfall gestern beginnt heute in Deutschland wieder die Pflicht. Dabei hat sich Angela Merkel eigentlich Zeit gelassen. Die Regierungserklärung hält die wiedergewählte deutsche Kanzlerin heute, also erst 2 Wochen nach ihrer Wiederwahl. Ein Affront, findet die Opposition. Mit Worten von Renate Künast, der Fraktionschefin der Grünen.
Es ist eine Missachtung des Deutschen Bundestages, wenn Frau Merkel an der Stelle nicht erst dem Deutschen Bundestag per Regierungserklärung sagt, was sie inhaltlich will, sondern als erstes durch die Welt reist.
Aber um 11 Uhr war es endlich soweit. Angela Merkel trat vors Rednerpult und erklärte dem Parlament, wohin sie das Land mit ihrer neuen konservativ-liberalen Regierung in den kommenden 4 Jahren steuern will. Ursula Hürzeler in Berlin, Sie haben all die Ansprachen verfolgt. Konnte Kanzlerin Merkel glaubhaft erklären, wohin sie mit Schwarz-Gelb hinsteuert nach dem Krach der ersten Wochen?
Ja, ein Stück weit schon, ja. Die neue Regierung will unbedingt, dass Deutschland möglichst rasch aus der Krise kommt, der größten Rezession, die das Land je erlebt hat, wie die Bundeskanzlerin sagte. Und dafür setzt Angela Merkel auf einen strikten Wachstumskurs. Im Klartext heißt das zunächst noch mehr Schulden machen, also zusätzlich zu den 1,5 Billionen Euro, die Deutschland schon hat, bevor dann in ein paar Jahren wieder gespart werden soll. Angela Merkel macht aber auch deutlich, dass das Schlimmste in dieser Krise noch bevorsteht, also dass die Leute sich da wirklich noch auf etwas einstellen müssen.
Sie haben das Stichwort Wirtschaftskrise gebracht. Eine der Knacknüsse in der Koalitionserklärung sind ja die geplanten Steuersenkungen. Steuern senken angesichts von Schulden und der Wirtschaftskrise. Wie argumentierte Angela Merkel in diesem Punkt?
Ja, Angela Merkel weiß natürlich, dass dieser Weg ziemlich riskant ist und die Ministerpräsidenten in den Ländern und auch die Bürgermeister von der CDU zum Beispiel haben bereits heftig dagegen protestiert, denn diese Steuererleichterungen, die werden auch bewirken, dass man eben auch in den Ländern und den Kommunen sehr viel weniger Geld hat und das in einer Zeit, wo ohnehin viele an einer fast pleite vorbei schrammen. Aber die Kanzlerin hat eine einfache Formel. Sie glaubt fest daran, dass Leute, die mehr Geld in der Tasche haben, das dann auch investieren, also Wachstum schaffen. Und daraus soll es wiederum mehr Stellen und Steuern geben. Kurzum, all das soll so finanziert werden, was die neue Regierung versprochen hat, etwa die Zusatzhilfen für die Bildung oder die Kinder. Soweit eben die Theorie. Nur ob das dann wirklich auch in der Praxis so funktioniert, das ist eine ganz andere Frage. Und sparen, das werden wahrscheinlich jetzt mehr Leute, wenn sie mehr Geld in der Tasche oder etwas mehr Geld in der Tasche haben, das ist eher angesagt als mehr Geld ausgeben. Und gerade die Leute mit den niedrigsten Einkommen, für die ändert sich eigentlich nichts.
Gespannt war man auch, was Merkel zum Opel-Debakel sagen würde.
Ja, da war man wirklich gespannt, denn Angela Merkel ist ausgesprochen empört gewesen, nachdem sich GM von diesem geplanten Deal mit Magna, also dem Verkauf an Magna, zurückgezogen hat. Und sie war heute wirklich sehr deutlich. Sie hat gesagt, General Motors sei nicht in der Lage gewesen, seine Verantwortung zu übernehmen, und zwar über Monate. Und Deutschland sei nicht bereit, dann wieder sehr viel Geld da zu investieren, ohne dass ein wirklich dann zukunftssicheres Konzept auf dem Tisch liege. Und das verlangt sie jetzt, und zwar eines, das mehr Rücksicht nimmt auf die Arbeitnehmer und Nehmerinnen und die Standorte in Deutschland.
Nach Angela Merkel ist Frank-Walter Steinmeier ans Rednerpult getreten als neuer Fraktionssprecher der SPD. Wie wirkt er in dieser neuen Rolle?
Ausgesprochen sicher. Es gab auch sehr, sehr viel Applaus für ihn. Er hat wirklich einen Zacken zugelegt und attackiert. Es sei keine Regierungserklärung gewesen, was der Angela Merkel abgeliefert habe, sondern ein Regierungsrätsel, sagte er etwa. Man wisse immer noch nicht, wie denn diese Steuersenkungen quasi auf Pump letztendlich finanziert werden sollte. Und das Ganze hat er natürlich gehalten für einen absoluten Fehlstart dieser neuen Koalition, dieser selbsternannten Traumpaares, wie er sagte, das offenbar an alles gedacht habe, nur nicht an ein Programm für die Zukunft. Und er kündete auch an, dass die Opposition sehr stark auftreten würde, denn das, was da geplant sei, das habe eine bedenkliche soziale Schieflage. Es würde die Kluft zwischen Arm und Reich noch mehr vertiefen.
Die Weichen sind nun also gestellt. Das waren Einschätzungen aus dem Bundestag in Berlin von Ursula Hürzeler. Jetzt ist es also soweit. Land auf, Land ab sind die Impfstoffe gegen die Schweinegrippe verteilt. In Arztpraxen, Impfzentren und Spitälern werden Risikopersonen, also chronisch Kranke und Schwangere, gegen das H1N1-Virus geimpft. Als einer der ersten Kantone hat gestern schon der Thurgau mit Impfen begonnen. Der Bericht aus einer Arztpraxis in Mülheim von Roland Wermelinger.
Jetzt wäre ich froh, wenn Sie bitte könnten, das Liebischnal abziehen, den Oberarm frei machen.
Yeah. Mülheim, ein Dorf auf dem Land, 2.500 Einwohner. Das Wartezimmer in der Praxis von Jürg Stäuble ist gut gefüllt. 7 Patienten werden der Reihe nach von ihrem Hausarzt geimpft. Dieser 57-jährige Mann gehört zu einer Risikogruppe, muss regelmäßig Medikamente nehmen und lässt sich mit fester Überzeugung gegen die Schweinegrippe impfen. Er ist mit seinem 11-jährigen Sohn hier.
Ich habe das Gefühl, dass die Schweinegrippe, die fängt erst richtig an jetzt. Man sieht es ja überall in dieser Welt und ich will nicht unbedingt, dass wir zwei miteinander krank werden. Und bei mir hauptsächlich der Grund ist, ich bin alleinerziehender Vater, ich kann mir es gar nicht leisten, dass ich da erkranke.
Sein Sohn kann nicht geimpft werden. Erstens, weil er gesund ist und also keiner Risikogruppe angehört. Zweitens, weil in dieser Arztpraxis nur der Impfstoff Pandemrix zur Verfügung steht, der erst ab 18 Jahren gespritzt wird. Gleich ist ein älterer Mann an der Reihe. Die Chemotherapien nach einer Krebserkrankung haben seinen Körper geschwächt.
Ja, ich hoffe einfach, dass es nicht irgendwelche Nebenwirkungen hat. Oder? Ich habe mich schon immer impfen lassen seit dem 91, gegen Grippe, aber noch die normale Grippe. Oder? Ich hoffe, dass mir jetzt wieder ins Nest rührt. Oder?
Neben den Überzeugten und den eher Gleichgültigen gibt es auch die zweifelnden Impfwilligen. Für diese 40-jährige Frau, auch sie gehört wegen einer Krankheit zu einer Risikogruppe, ist die Impfung ein notwendiges Übel.
Es ist jetzt ein bisschen schnell gegangen. Ich glaube, sonst hätte ich mir es vielleicht noch mal anders überlegt. Aber jetzt bin ich ein bisschen überfahren worden und in dem Sinn nicht mehr anders können. Man gehört halt immer wieder Sachen wegen irgendwelchen Nebenwirkungen und so. Aber ich hoffe jetzt, dass das nicht schlimmer wird als bei der Zeckenimpfung. Also.
Gedrängt wird niemand, sagt Jürg Stäubli. Eine Impfung empfiehlt er als Beitrag fürs Gemeinwohl, aber ohne selber aktiv auf die Patienten zuzugehen. Ein zusätzlicher und besonderer Aufwand für Stäubli und sein Team ist es, Patienten, die sich gegen die Schweinegrippe impfen lassen wollen, gruppenweise aufzubieten.
Wir müssen Listen machen. Das Problem ist, dass der Impfstoff jeweils in Ampullen geliefert wird an 10 Impfungen. Das heisst, wir müssen die Patienten staffeln und schauen, dass kein Wirkstoff verfällt.
Wie lange reichen die bestellten 30 Impfstoffdosen aus, fragte sich der Arzt. Würde es einen Ansturm geben? Die Antwort heißt, Ansturm nein, große Nachfrage ja. Nach dem ersten Tag haben sich in dieser Praxis im thurgauischen Mülheim 20 Personen gegen die Schweinegrippe impfen lassen.
Das Raffin Wetzikon, die regionale Arbeitsvermittlung, ist einer von 5 Orten, an denen wir im Laufe der Zeit regelmäßig nach Symptomen und Auswirkungen der Wirtschaftskrise fragen. Der letzte Besuch liegt 5 Monate zurück. Damals, Anfang Sommer, wurde die Finanzkrise immer mehr zur Industriekrise. Was hat sich seither verändert? Bei der Arbeitslosigkeit, im Alltag des RAF, beim Stellenangebot? Und wie ist die Stimmung? Und wie sind die Aussichten, sprichwörtlich trüb wie der November? Deres Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist über seinen dritten Besuch im RAF Wetzikon.
Der Herbst, bald schon vor Weihnachtszeit, keine einfache Zeit für die 51-jährige Ursula, die nach einem Saisonjob in der Badi nun arbeitslos ist.
Wenn es schön ist, dann ist es eigentlich schon ein bisschen einfacher, weil dann hat man Motivation indirekt von der Sonne auch noch ein bisschen, oder? Und wenn es regnet, muss man sich schon ein bisschen eher zusammennehmen und denken, ja, mal, jetzt machst du das einfach.
Sich bewerben, sich melden, sich weiterbilden, alles, was zur Stellensuche gehört, auch wenn man weiß, dass die Chancen im Moment nicht sehr groß sind.
Ja, ich wäre froh, wenn ich da arbeiten könnte, ja. Also, momentan daheim ein bisschen am Versuchen, aber ja, ich wäre froh wieder, ja.
Da ist die Hoffnung im Detailhandel, vielleicht fürs Weihnachtsgeschäft, wenigstens eine temporäre Anstellung zu finden. Oder der Trost eines jungen, arbeitslosen Informatikers, dass es anderen auch nicht besser geht.
Leute entlassen werden überall, nicht nur im Informatikbereich. Und ja, wenn ich nichts finde, bin ich eben da gut abgesichert mit dem RAF hier in der Schweiz. Oder?
Im RAF in Wetzikon ist der Informatiker einer von etwa 2000 Stellensuchenden. Diese Zahl ist seit dem letzten Besuch im Sommer zuerst noch einmal deutlich gestiegen, doch dann hat sich die Situation beruhigt, wie die RAF-Leiterin Astrid Erdmann sagt.
Wir haben ja fast keine Leute aus dem Bau, also die Bauwirtschaft boomt für uns nach wie vor. Die sind nicht gekommen, auch jetzt, wo es Herbst ist. Der andere Teil ist, dass es doch immer noch Firmen hat, die wirklich unerwartete Arbeit haben, egal von welcher Branche, und die stellen natürlich auch wieder Leute an.
So melden sich zwar jeden Tag 15 bis 20 Leute neu auf dem RAF, doch insgesamt ist die Zahl der Arbeitslosen in Wetzikon in den letzten 2 Monaten etwa konstant geblieben. Ein Zeichen des Aufschwungs, der Hoffnung.
kann in der einen Branche durchaus ein Zeichen für Hoffnung sein und auf der anderen Seite vielleicht auch die Wetterlage, Gastgewerbe und so, wo im Sommer doch Leute eingestellt hat. Das, denke ich, ist schon ein Zeichen von beidem vielleicht. Wobei, also zu rosarot am Himmel malen, denke ich, ist noch nicht angebracht.
Die Arbeitslosigkeit wird im nächsten Jahr nämlich weiter steigen, so sagen es alle Konjunkturprognosen. Und die RAF-Leiterin hat bei ihren Kontakten mit den Unternehmen auch festgestellt, dass die Krise nun auch die kleineren KMUs vorsichtig werden lässt.
Also es ist sicher so, dass der Kleinbetrieb nicht mehr viel Mitarbeiter einstellt, ausser es ist so, dass jetzt gerade ein Spezialauftrag oder etwas reinkommt, wo man mehr Leute braucht.
Im RAF befürchtet man deshalb, dass die Zahl der Arbeitslosen bis im nächsten Frühling um zusätzliche 20% auf bis zu 2'500 steigen könnte. Noch einmal Astrid Erdmann.
Am allerschlimmsten wäre, wenn die Stellenmeldungen zurückgehen, also wenn es immer wie weniger freie Stellen gibt und immer wie mehr Anmeldungen. Und das wäre schon bitter im Frühling, weil dort können ja alle Branchen wieder anbaumen, also auch die, die saisonal tätig sind.
Das ist die Zukunft. Die Gegenwart beim Sozialamt Wetzikon, dort, wo die Arbeitslosen anklopfen, spätestens wenn sie ausgesteuert sind, dort ist die Krise noch nicht angekommen. Olivier Humbel, der Leiter des Sozialamtes.
Der Anstieg, den man erwartet hat in der Sozialhilfe, findet im Moment so noch nicht statt oder nicht statt. Insofern muss man sagen, die Prognosen am Anfang von dieser Krise sind vielleicht zu übertrieben gewesen, was die Fristen anbelangt. Die Auswirkungen der Krise werden wir aber sicher spüren.
Statt 6,3 Millionen Franken wie im letzten Jahr sind fürs nächste Jahr 7,6 Millionen Franken für die Sozialhilfe budgetiert. Ein deutlicher Anstieg wird erwartet. Und wenn es nicht so schlimm kommt, umso besser.
Ja, ich denke, ich werde schon etwas finden, also früher oder später.
Das hofft der Informatiker und die gelernte Malerin meint zu ihren Chancen auf eine neue Stelle.
Ja, momentan nicht so gut, aber ich hoffe es natürlich bald, ja.
Und Ursula meint zum Schluss.
Ein Tipp vielleicht, man könnte morgen zuerst in den Spiegel schauen, halt nicht verschrecken und sagen, mal, ich schaffe das heute und ich mache das heute.
Eigentlich haben sich die EU-Länder ein straffes finanzpolitisches Korsett gegeben. Stabilitäts- und Wachstumspakt heißt es, und es verlangt, dass ein Land in gewöhnlichen Zeiten in einem Jahr nicht mehr Schulden anhäuft als 3% seines Bruttoinlandprodukts BIP. Und es verlangt, dass der ganze Schuldenberg nicht größer wird als 60% des Bruttoinlandprodukts. In Zeiten der Krise freilich sind das fromme Wünsche, die aber will man in Brüssel nicht aufgeben. Das wird klar am Treffen der Finanzminister der EU-Staaten. Aus Brüssel berichtet Urs Bruder.
Die Krise ist noch nicht vorbei, doch was sie hinterlässt, ist längst absehbar. Hohe Arbeitslosigkeit etwa, viele Firmenpleiten und eben gewaltige Staatsschulden. Ohne Sparmaßnahmen, hat die EU-Kommission berechnet, steigt die Verschuldung aller EU-Länder in 5 Jahren auf 100% des BIP. Mit anderen Worten, die 500 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger müsste dann ein ganzes Jahr arbeiten, wenn sie ihre Staatsschulden begleichen wollte. Wobei diese Schulden sehr unterschiedlich verteilt sind. Am schlechtesten geht es Italien und Griechenland. Ihre Schulden sind schon jetzt auf weit über 100% des BIP aufgelaufen. Und Griechenland hat nicht nur die meisten Schulden, sondern auch die am schnellsten steigenden. 12,7% des BIP kommen allein dieses Jahr hinzu. Der Stabilitätspakt ließe 3% zu. Wobei, nur Luxemburg und Finnland halten derzeit diese Vorgabe noch ein. Alle anderen EU-Länder liegen mehr oder weniger massiv darüber. Ein Verstoß gegen den Pakt ist das aber noch nicht. Der ist nämlich bewusst flexibel formuliert, damit man in schweren Zeiten nicht in einem zu engen Korsett steckt, sondern viel Geld in die Hand nehmen kann, um die Wirtschaft anzukurbeln beispielsweise oder um Banken zu stützen, wie das in den letzten Jahren geschah. Doch jetzt, wo sich die Wirtschaft allmählich erhole, müsse man das Sparen planen, fordert die EU-Kommission, und den Stabilitätspakt wieder einhalten. Wobei die Kommission den Ländern verschieden strenge Ziele auferlegen will. Deutschland und Frankreich, die von der Krise weniger hart getroffen wurden, sollen ab 2011 mit dem Schuldenabbau beginnen und ab 2013 wieder die 3%-Klausel erfüllen. Die hart getroffenen Irland und Großbritannien sollen hingegen 1 bis 2 Jahre mehr Zeit bekommen. Doch der Brite Gordon Brown hat schon mehrfach erklärt, dass er nicht bereit sei, für finanzpolitische Korrektheit den zarten Aufschwung zu gefährden. Auch Frankreich hat schon Widerstand angemeldet. So schnell die Schulden senken, das sei unmöglich, zumal man nächstes Jahr ein Konjunkturpaket plane von bis zu 50 Milliarden, den Grand Emprunt. Ein Plan, der wiederum die EU-Kommission die Stirn runzeln lässt. Und auch die geplanten Steuersenkungen der neuen deutschen Regierung wurden beim heutigen Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel kritisiert. Jetzt müsse man erst einmal den Haushalt wieder ins Lot bringen. Am härtesten will die EU-Kommission gegen Griechenland vorgehen. Es soll nächstes Jahr schon mit Sparen anfangen und sein Haushalt soll de facto unter Aufsicht gestellt werden. Doch das sind Vorschläge der Kommission. Entscheiden wird der EU-Rat, also die Regierungen selber, und das frühestens im Dezember.
Das Minarett ist nicht nur in der Schweiz ein Politikum. Auch in anderen Staaten führt der geplante Bau eines Minaretts jeweils zu heftigen Diskussionen. Beispielsweise in Deutschland, in Köln, wo eine riesige Moschee mit Minaretten entsteht. Eine gewichtige Stimme, die sich gegen diesen Moscheebau und gegen Minarette ausgesprochen hatte, ist die Soziologin, Buchautorin und Publizistin Necla Kelek. Für sie, die vor allem gegen die Unterdrückung der Frauen in der muslimischen Gesellschaft kämpft, ist das Minarett ein Herrschaftssymbol. Darum unterstützt Kelek denn auch die Stoßrichtung der Schweizer Minarett-Verbotsinitiative. Pascal Krauthammer.
Zwei Minarette, die 50 Meter in die Höhe ragen, diese Vorstellung war vielen Kölnerinnen und Kölnern zu viel des Guten. Sie protestierten auf der Straße und erhielten dabei Unterstützung von Intellektuellen wie dem Schriftsteller Ralf Giordano oder auch der Soziologin Necla Kelek. Sie habe in den Kölner Moscheenstreit eingegriffen, sagt Kelek.
Weil ich mir die Frage stelle, warum wir eigentlich jetzt, ohne dass wir über den Islam an sich gesprochen haben, bereits über Bauten sprechen, wo der Islam dort gelebt werden soll.
Die Auseinandersetzung mit dem Islam in Europa ist für die muslimische Soziologin und Frauenrechtlerin Kelek zum zentralen Thema ihres Schaffens geworden. Dabei kommt sie zum Schluss, dass in Deutschlands Moscheen noch immer ein Islam praktiziert werde, der sich als Hindernis für die Integration erweise.
Moscheen zu bauen für Muslime, die eigentlich noch ganz, ganz, ganz hinten anstehen, also was die Frage Menschenrechtsverletzung angeht oder die europäischen Werte zu akzeptieren, ist für mich zu schnell.
Die Moschee sei oft die Keimzelle einer Gegengesellschaft mit rückständigen Werten, ist Kelek überzeugt. Das Minarett ist für sie darum ein politisches Statement in Beton, ein Herrschaftssymbol für einen unaufgeklärten Islam.
Die Menschen, die auch dazu Bauten erstellen, wollen in diesen Häusern nach Gottes Gesetzen leben. Das heißt, sie bauen mit diesem Haus eine kleine Welt, wo Scharia-Gesetze herrschen sollen. Und das sind meistens Männer, und ich bezeichne die Moschee nach wie vor, weil sie eben nicht aufgeklärt ist, als Männerhäuser.
Diese und ähnliche Aussagen von Necla Kelek sorgen in Deutschland für Irritation. Manche unterstützen Kelek, andere sprechen von Polemik, von einer Diffamierung der Muslime und drängen Kelek und ihre Mitstreiter in die rechte Ecke. Zu Unrecht findet Necla Kelek, nur weil Rechte gegen den Moschee- und Minarettbau seien, könne man trotzdem gegen diese Bauten sein.
Natürlich, wir müssen halt die Rechten genau an der Stelle entlarven, dass wir die Frage stellen, was wollen diese Leute eigentlich? Einfach zu sagen, die Muslime müssen raus aus Europa oder die stören uns, geht es ja nicht.
Es gehe ihr und ihren Mitstreitern, die sich für einen aufgeklärten Islam einsetzen, einzig und allein darum, einen Konsens im Zusammenleben mit Muslimen zu finden. Fragen müssten gestellt werden.
Kann Religion in der Moderne gelebt werden? Und in diese Moderne müssen auch die Muslime sich endlich einfinden und dort ein Teil der Freiheit werden. Das heißt, sie müssen ihren Kindern Freiheitsrechte bieten, dass auch dieses Kind die Möglichkeit hat, ohne Religion leben zu dürfen. Das verstehe ich unter Freiheit. Und wenn die Muslime aber nach wie vor als Kollektiv sich darstellen und diese Rechte nicht geben, dann haben wir natürlich wieder diese extreme Debatte. Also wir Bürgerlichen müssen das einfordern und nicht den Rechten überlassen.
In diesem Sinn spielt es für Kelek denn auch keine Rolle, ob das angestrebte Minarettverbot in der Schweiz von der politischen Rechten initiiert worden ist. Sie hat ihre eigenen Gründe, warum sie diese Minarettverbotsinitiative unterstützt.
Ich wünsche wünsche mir, dass die Abstimmung so läuft, dass es eben noch nicht gebaut werden kann, weil wenn nämlich diese konservativ-traditionalisten Moscheen entstehen und auch die Minarette dazu gebaut werden, dann ist es nicht weit, dass sie auch Bekenntnisse rufen dürfen. Wir müssen erst die Debatte führen, wir müssen uns auf die Menschen uns verlassen und Vertrauen schenken, wo wir sagen, ja, dort entsteht ein Gotteshaus, wo auch die Schweizer Bürger das als kulturelles Gut und kulturelles Reichtum für sich selbst empfinden und nicht nur Zugeständnisse für Muslime machen.
Die Debatte rund um das Minarettverbot betrachtet Kelek denn auch als Chance für die Schweiz, als Chance, endlich ohne ideelle Scheuklappen über die Integration von Muslimen zu sprechen.
Pascal Krauthammer sprach mit der Muslimin und Soziologin Necla Kelek.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.